Ja, und ich sehe jetzt schon die nächsten drei Referentinnen und Referenten hier, die ich mal nach vorne bitten möchte. Ich stelle sie dann gleich auch näher vor. Wir wollen jetzt eine Diskussionsrunde starten. Es soll, wie das Hauptthema dieses Kongresses, um Erfüllung und Sinnhaftigkeit im Beruf gehen. Ich würde Sie bitten, sich mal hier so um den Tisch zu formieren. Dieses Mikro ist dann für sich der runde Tisch. Diese Runde ist so angelegt, dass Sie sich theoretisch auch streiten dürfen, wer den sinnhaftesten Beruf hat und das Sinnvollste tut und das mit größter Leidenschaft. Und ich vermute mal, Sie alle drei üben Ihren Beruf mit Leidenschaft aus und wollen das auch so vermitteln. Es gibt ja verschiedene Umfragen unter Medizinstudierenden und jungen Ärzten, was denen so wichtig ist. Und wir hatten das heute schon mal von anderer Seite gehört. Eine jüngste Umfrage gibt es auch vom Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland gemeinsam mit dem Medizinischen Fakultätentag, die auch immer fragen, ja, was die Medizinstudierenden, was im künftigen Beruf am wichtigsten ist. Auf den ersten Plätzen momentan liegen solche Sachen wie Vereinbarkeit vom Privaten und Beruf. Aber gleich danach folgt, ich möchte einen Beruf, der mich erfüllt. Ich möchte Umgang mit Menschen. Ich möchte wissenschaftlich arbeiten können. Ich möchte ein breites Patientenspektrum sehen. Und ich möchte diese Patienten, ich möchte persönlichen Umgang mit denen haben. Also auch alles so Sachen, wo es um die Sinnhaftigkeit geht. Und heute Morgen war Frau Walter von der Landesärztekammer hier zu Gast. Vielleicht haben Sie sie gehört. Hier in Hessen wird durch die Landesärztekammer werden ähnliche Umfragen gemacht. Und ich habe es mir nochmal mitnotiert. In der jüngsten der Landesärztekammer, da sind auf den ersten Plätzen der Anforderungen und Wünsche ist halt ein vielseitiger und interessanter Beruf. Das ist Hauptwunsch. Das Helfen. Also so banal, wie das manchmal klingt, Helfersyndrom, Ärzte haben Helfersyndrom, also da scheint wirklich was dran zu sein. Menschen helfen liegt auch jetzt noch unter den ökonomischen Zwängen, zumindest bei den jungen Leuten auf Platz 1 und der Umgang mit Menschen. Also hier sind wir wieder ganz klar bei der Sinnhaftigkeit und ich bin gespannt auf Ihre Ansichten. Jetzt glaube ich, jetzt haben wir hier alles abgeschlossen, Sie sind alle versorgt mit Wasser, das Mikro liegt hier und jetzt stelle ich Sie mal vor. Ich fange mal gleich hier hinten an, darf Ihnen vorstellen, Herrn Professor Martin Welte. Er ist der Direktor der Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin am Klinikum Darmstadt. Herzlich willkommen. An seiner Seite Frau Dr. Evcia, ist das richtig? Doketis? Sie ist die Klinikdirektorin der Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit in Hanau, also auch ganz hier aus der Nähe. Und herzlich willkommen. Und last but not least, Herr Dr. Michael Fries. Er ist der Chefarzt für Anästhesie und operative Intensivmedizin, so heißt es ganz genau, der Krankenhausgesellschaft St. Vinzenz. Also, auch Sie nochmal, herzlich willkommen. Wir haben also zwei Intensivmediziner, wo man schon mal per se davon ausgehen kann, Schnelligkeit zählt, es geht um Leben retten und wir haben vielleicht, das ist eine gute Mischung, eine Kinder- und Jugendpsychiaterin, wo es um mehr Zeit geht. Aber wir werden sicher herausfinden, was die Nuancen sind und ja, für Sie wäre das Ziel vielleicht herauszufinden, wo Sie Ihre Erfüllung und Sinnhaftigkeit im Beruf, in welcher Gruppe mehr finden können. Jetzt fange ich mal an mit meiner Eingangsfrage an Sie. Sinnerfüllung im Beruf. Wo sehen Sie da die Stärken Ihres Faches? Bleiben wir in der ersten Instanz mal beim Fach und wir können das dann wieder tauschen, aber jetzt würde ich zunächst mal die Intensivmediziner nacheinander in einem nehmen und dann mal die Kinder- und Jugendmedizin gegenüberstellen. Wollen Sie einfach mal anfangen, Herr Professor Welte? Sinnhaftigkeit Ihres Fachs, wo finden Sie die und was würden Sie den jungen Leuten, wir haben nicht viel Zeit, aber so in kurzen, knackigen Worten, wie würden Sie das beschreiben?
Also Sinnhaftigkeit in unserem Beruf ist per se gegeben. Erst recht, wenn ich höre, was Sie gerade gesagt haben, dass ja das primäre Ziel von den meisten von Ihnen ist, Menschen zu helfen. Und Sie werden kaum ein Fach finden, wo Sie so unmittelbar lebensrettend, helfend eingreifen, wie das im Bereich der Notfall- und Intensivmedizin ist, das wir mit abdecken. Dazu müssen Sie natürlich das entsprechend lernen, das ist völlig klar. Insofern ist in unserem Fach die Ausbildung sehr früh, sehr praktisch, sehr patientenbezogen, weil Sie diese Dinge eben aus dem FF und ohne nachzudenken beherrschen müssen. Sie haben häufig nicht viel Zeit. Wie machen wir das bei uns? Wir machen das zum Beispiel so, indem wir jeden Anfänger, der mit diesem Fach noch gar nichts zu tun hatte, und das ist die große Zahl derer, die zu uns kommen, erstmal einen Tutor an die Seite geben. Der begleitet den für mehrere Wochen, je nach Vorbildungsstand auch Monate, sodass der, die junge Anfänger, Anfängerin zwar selbst was macht, aber nie allein ist dabei. Das halte ich für was ganz, ganz Wichtiges, was man verwirklichen muss. Dann haben Sie gesagt, der Nächste, Sie müssen mich unterbrechen, wenn es zu lang wird, dass die anderen auch
nicht
kommen.
Ja, kann da Kollege ist gleich dran, aber bringen Sie den Gedanken noch zu Ende ruhig.
Ja, der Gedanke der Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf. Wer den nicht verinnerlicht hat, hat auf dem Arbeitsmarkt verloren heute. Da bin ich mir völlig sicher. Und auch da kann ich sagen, sind wir in unserem Fach vielleicht günstiger als manche anderen aufgestellt, weil Sie nur mal dran denken müssen, wir müssen das nicht morgens von 8 bis 16 Uhr bieten, sondern diese ganzen Notfälle, die passieren irgendwann, tags, nachts, am Wochenende, sodass wir von Haus aus sehr viel im Schichtdienst arbeiten. Da sagen manche, oh, Schichtdienst. Nee, Schichtdienst heißt, ich arbeite von bis und dann kommt ein anderer und löst mich ab. Das heißt, Sie haben sehr berechenbare Zeiten und wenn man das sehr gut macht, wie wir das zum Beispiel machen, dann haben Sie ein Wochenende Dienst, dabei kreieren Sie 24 Stunden und dann haben Sie am nächsten Wochenende Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag frei. Dann sind die 24 Stunden vom Vorwochenende nämlich wieder weg. Also man kann das sehr, sehr gut gestalten, sodass Arbeit, Ausbildung und das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit auch heute in einem Maximalversorgungskrankenhaus mit vielen Notfällen wunderbar zu verwirklichen ist.
Sie sind jetzt schon sehr auf Ihr Haus eingegangen, ist nicht so schlimm, aber kommen wir doch noch runter. Jetzt erst noch mal zum Fach. Herr Fries, wie würden Sie sagen, Sinnhaftigkeit Intensivmedizin, was ist das für Sie? Wo sehen Sie da die Stärken dieses Faches?
Also ich muss als erstes mal Martin Welte jetzt danken, dass er hier eine super Werbeveranstaltung für unser Fachgebiet gemacht hat.
Bleibt gar nicht mehr so viel übrig, ne, jetzt.
Bleibt gar nicht so viel übrig, außer dass es in Limburg viel schöner ist als in Darmstadt.
Da sind wir natürlich jetzt erst recht beim Haus, aber okay.
Rom und da haben Sie die Lahn. Nein, Spaß beiseite. Es ist genau so, die Anästhesie insgesamt ist ein Fachgebiet, was natürlich gegenüber den anderen Fächern genau diese Vorteile hat, die der Professor Welte gerade beschrieben hat. Also zum einen haben wir wirklich die Sinnhaftigkeit darin, dass sie ständig dafür verantwortlich sind, dass ein Mensch am Leben bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil selbst in der, abgesehen von der Notfallmedizin, in der Anästhesie versetzen sie einen Patient, der vorher noch quicklebendig war, in einen Zustand, wo, wenn sie nicht handeln würden, nachdem sie ihre Medikamente verabreicht haben, er eben versterben würde, wenn sie nichts machen. Also ein hochverantwortungsvoller Beruf, der vor allen Dingen davon lebt, dass sie im Team arbeiten. Das ist etwas, was ich noch mal mit hervorheben möchte. In keinem einem anderen Gebiet im Krankenhaus sind sie so eng mit ihren Pflegekräften zusammen. Das sind oft Leute, die auch ganz, ganz lange Erfahrung haben. Und Martin Welte und ich sind mit Sicherheit so ehrlich, dass sie sagen, wir haben auch wahnsinnig viel von Pflegekräften gelernt am Anfang unserer Karriere. Weil die Leute, die das schon 20, 25 Jahre machen, die bringen oft auch den Assistenzärzten mal was bei. Und nur so funktioniert das auch. Also wenn Sie sich um so kritische Patienten kümmern, dann müssen Sie im Team arbeiten. Das gelingt in dem Bereich sehr gut. Ich erlebe die Teams der Anästhesie-Intensivmedizin in Deutschland in aller Regel noch als sehr stabil, weil das da funktioniert. Das läuft jetzt wieder so ein bisschen über auch in diese Work-Life-Balance. Ich persönlich bin nicht so ein Freund von diesem Begriff, weil ich glaube, Work ist ein Teil von Life. Also für mich war das zumindest immer so. Ich gehe gerne zur Arbeit. Es ist, ja, dieser Begriff, das ist meine Familie. Natürlich ist das nicht meine Familie.
Ich lerne es auch immer Arbeit privat.
Ja, ne? Es gibt da. Der Grund, warum Menschen arbeiten gehen, ist vielfältig. Es gibt Menschen, die gehen einfach nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Es gibt Menschen, die gehen dahin, weil die da Familie haben. Die haben zu Hause niemanden. Da ist die Arbeit die Familie. Dann gibt es Leute, die haben den Mix aus allem gern. Und ich glaube, das können wir in unserem Fachgebiet wirklich relativ gut abbilden.
Jetzt gehen wir mal den Stab an, Frau Duketis. Ich habe gesehen, bei keinem Fach gibt es so viel Teamarbeit wie in der Intensivmedizin. Da haben Sie gezuckt.
Da habe ich tatsächlich deshalb gezuckt, weil die KJP sich auszeichnet dadurch, dass wir mit vielen Berufsgruppen zusammenarbeiten. Ja. Also wir arbeiten neben Kinder- und Jugendmedizinern, Sozialarbeitern, Psychologen, Lehrer. Wir haben eine eigene Klinikschule, dadurch, dass wir schulpflichtige Kinder ja auch längerfristig behandeln. Also ich glaube, die Vielfältigkeit ist in wenigen Fächern so vertreten wie in der KJP. Und das war auch der Anlass, warum ich an die KJP gekommen bin. Ich wollte eigentlich Internistin werden, weil mich diese Vielfalt...
KJP, vielleicht sollte man nochmal sagen, Kinder- und Jugendpsychiatrie, für alle, die vielleicht, ne, in Unterrichten noch nicht so, kommt ja auch so viel nicht im Studium leider vor, aber das nur zur Erklärung.
Ja, danke für den Hinweis. Und diese Vielfältigkeit zeichnet sich auch eben natürlich im Alltag ab, also wie der Alltag abläuft. Vieles ist sehr nah an der Organmedizin, auch wie ein Alltag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie abläuft, aber die Besprechungen und auch die Konflikte, man spricht dann doch eine andere Sprache als ein Lehrer oder ein Sozialarbeiter, sind einfach Teil des Alltags, von daher wertvoll. Wir sind sehr nah an gesellschaftspolitischen Themen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich glaube, dass die Pandemie nochmal das Fach auch medial sehr präsent gemacht hat und den Bedarf deutlich gemacht hat. Der Bedarf hat sich auch geändert in den letzten 2 Jahren. Also wir sehen andere Patienten und andere Schweregrade und eine andere Akuität, ja, von anorektischen Patienten, Angstpatienten und so weiter. Und da bin ich ein Stück weit dankbar für, dass da so ein Sichtbarwerden auch gelungen ist.
Ja, also Teamarbeit, auch etwas sehr Sinnerfüllendes für Sie, wo Sie sagen, wir können viel zusammen. Am Puls der Zeit zu sein, wäre auch in dem Fach. Und bleiben wir jetzt nochmal dabei, es gibt ja auch so innerhalb des Faches besondere Dinge, auch wenn man sich für so eine Weiterbildung entscheidet, die dann trainiert werden. Wo sagen Sie, was kann man lernen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der KJP, wo man sagt, Mensch, das ist bereichernd für meinen Beruf, vielleicht auch für mich selbst. Was gibt es da noch, was man da, um bei dem Begriff mal zu bleiben, Sinnerfüllendes für sich, sein Leben und seinen Beruf finden kann?
Also jetzt erstmal als Mediziner glaube ich, dass wir in der Psychiatrie und Kinderpsychiatrie ein Handwerkzeug früh lernen, nämlich die Gesprächsführung, wo wir natürlich alle von profitieren können als Mediziner. Wie kläre ich einen Patienten auf? Und vor allem etwas, was erst in den letzten Jahren in der Medizin reingekommen ist, wie leben wir Patientenbeteiligung? Das ist jetzt dann nochmal anders zu denken bei Kindern und Jugendlichen. Und das hat auch schon allein aufgrund von Psychiatrie wird ja oft mit Zwang gleichgesetzt an bestimmten Stellen. Deswegen hat das bei uns eine andere Relevanz. Also es gibt Situationen, wo ein Patient einen Kontrollverlust in der Psychiatrie erlebt, an welchen Stellen geben wir die Kontrolle wieder? Und das fand ich lehrreich, also nicht nur als Ärztin und Humanmedizin, sondern einfach auch als Mensch zu sagen, okay, wie viel muss ich auch abgeben? Ja, also auch als Ärztin. Und das finde ich extrem bereichernd und auch sinnerfüllend, also dass ich die Wünsche und die Belange des Patienten im Alltag einbringen muss.
Also das Eingehen auf den Patienten, das wird besonders in diesem Fach geschult. Ich gehe jetzt nochmal rüber in die Intensivmedizin. Was gibt es in diesem Bereich, wo Sie sagen, das ist aber bei uns, das lernt man bei uns besonders und hier können Sie auch gerne Ihre Häusermütter einbeziehen. Wollen Sie beginnen diesmal, wo Sie sagen, das sind die Stärken, das lernt man als besonderes Momentum bei uns insgesamt, aber vielleicht auch ganz speziell in Ihrem Haus.
Also ich denke, dass die Anästhesie vor allen Dingen noch den Charme hat, neben den ganzen Vorzügen, die wir gerade eben hier schon genannt haben, dass wir so ein bisschen die Allgemeinmediziner des Krankenhauses sind. Also der Anästhesist ist ja für ganz viele verschiedene Fachbereiche mit verantwortlich, mit zuständig. Denn wir machen Behandlungen von Patienten, Sedierungen, Narkosen, Intensivbehandlungen für verschiedenste Fachgebiete. Nicht nur für die klassischen operativen Fächer, die Sie alle kennen, irgendjemand wird operiert, sondern wir sind auch dabei, wenn jemand mal bronchoskopiert wird und es ist schwierig oder eine Intervention gemacht wird oder jemand bekommt eine sehr aufwendige Untersuchung im Magen-Darm-Trakt, eine endoskopische Untersuchung. Und Sie müssen sich ja schon so ein bisschen in die Krankheitsbilder auch reinarbeiten da. Das ist ja nicht nur so, Sie kommen da hin, ja, da mache ich jetzt Narkose, sondern Sie müssen schon wissen, warum muss denn da überhaupt was gemacht werden und wie behandle ich, wie betreue ich diesen Patient jetzt als Anästhesist, Intensivmediziner am besten mit. Insofern ist das in meinen Augen ein großer Pluspunkt nochmal unseres Fachgebietes. Und das setzt sich übrigens in die Notfallmedizin genauso fort. Anästhesisten sind ja auch diejenigen, die im deutschen System, wo man als Notarzt auf die Straße fährt, sehr präsent. Das ist ja nicht in jedem Land so in Europa. Es ist nicht in jedem Land Standard, dass präklinisch ein Arzt zu Ihnen kommt. Das sind in Deutschland in aller Regel Anästhesisten, weil sie sich eben mit den vital bedrohlichen Erkrankungen sehr gut auskennen und die auch sehr gut behandeln können. Und auch das ist eben eine Säule unseres Fachgebietes, ein großer, breiter Komplex, wo Ihnen alles begegnen kann. Deswegen gehen auch Anästhesisten gerne in Notaufnahmen und das ist auch in unserem Weiterbildungskurriculum mit abgebildet. Das kriegen Sie anerkannt, wenn Sie ein halbes Jahr oder ein Jahr in einer Notaufnahme gearbeitet haben. Das ist nochmal so ein Spezifikum jetzt von sehr großen Häusern oder auch von ländlich sehr isoliert liegenden Häusern wie in Limburg. Wir haben ein riesen Einzugsgebiet. Also Limburg gehört zu den 10 größten Notfallstandorten in Hessen. Wir sind das einzige Haus, was nicht Maximalversorgerstatus per se hat, was aber diesen GBA Level 3 hat, also die Notfallstufenversorgung hat in den letzten Jahren so ein bisschen Vorschub bekommen. Also nicht jedes Haus soll alles machen können. Und Limburg gehört zu den wenigen Häusern in Hessen, was auch diesen Level 3 hat. Und das ist dem geschuldet, dass wir pro Jahr mehr als 40.000 Patienten bekommen, weil es da kaum andere Häuser in einem großen Radius gibt. Wir kriegen erstmal alles relativ ungefiltert zu uns und können das auch relativ gut versorgen.
Und dieses Ungefilterte, würden Sie sagen, das ist ein Pluspunkt?
Für denjenigen, der das mag, nochmal, das ist ja eine besondere Form. Jeder Arztberuf hat bestimmte Herausforderungen und das müssen Sie natürlich auch mögen. Sie müssen das mögen, dass Sie in Situationen kommen,
wo man erstmal gar nicht so viel wissen
und mit wenig Ressourcen, damit meine ich auch Informationen über den Patient, dann eben klarkommen können. Mhm. Und das ist aber das, was Sie am Ende dann auch belohnt, mich persönlich heute noch, dass Sie dann aus so einer schwierigen, scheinbar erstmal auswegslosen Situation vielleicht noch was rauskriegen.
Mhm. Sinnerfüllung halt.
Für mich sehr sinnerfüllend, ja.
Professor Welte, wie sieht es bei Ihnen aus? Was kann man vielleicht bei Ihnen am Haus in der Intensivmedizin, wird ja im Groben so ähnlich sein, aber als Spezifikum vielleicht noch Besonderes trainieren und lernen?
Vielleicht als Besonderes, was vielleicht einige von Ihnen nicht wissen, aber was generell für die Anästhesiologen, Anästhesiologinnen gilt, 70% aller schwerstkranken Covid-Patienten wurden auf anästhesiologisch geführten Intensivstationen behandelt, auch wenn andere vielleicht lauter waren. 3/4 der Arbeit haben Anästhesiologinnen und Anästhesiologen erbracht. Das war bei uns nicht anders. Wir sind ein Maximalversorgungskrankenhaus. Wir haben auf unserer Intensivstation weit über 400 schwerstkranke Covid-Patienten in dieser Zeit behandelt. Und wenn Sie fragen, was können wir da lernen? Das komplette Spektrum, das geht los mit einfach nur ein bisschen Unterstützung. Das endet mit Organersatzverfahren, Niere oder auch Lungenersatz, was wir routinehaft und regelhaft, wenn es denn indiziert ist, durchführen. Also das Spektrum ist enorm. Vielleicht nochmal, wer macht denn die Intensivmedizin? Eine Zeit lang hieß es ja immer so, naja, das muss jemand sein, der ganz lang erfahren ist, am Ende seiner Ausbildung, so 5., 6. Jahr oder so. Wir haben das geändert bei uns. Uns ist wichtig, dass sich jemand, der bei uns anfängt, dafür interessiert. Und wir sprechen mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die da sind und machen einen individuellen Plan. Beispielsweise jemand, der ganz neu ins Fach kommt, der sagt, ich muss jetzt erstmal lernen, so die ganzen banalen Dinge. Das Wichtigste ist, Zugänge hinkriegen, Atemwege sichern. Damit retten sie Leben, damit machen sie aber auch jede stinknormale Narkose. Das müssen sie hinkriegen. Und dann haben wir andere Kandidaten, die waren zum Beispiel in ihrem Vorberuf als Krankenpfleger oder Krankenschwester tätig und sind schon im PJ bei uns und machen dort schon mit Begeisterung von den 3 oder 4 Monaten 2, 3 Monate nur Intensivmedizin. Mit denen führen wir dann ein Gespräch und sagen, naja, passt mal auf, ihr interessiert euch dafür, ihr habt Vorkenntnisse. Wir machen mal eine kurze Zeit, wo ihr das Handwerkliche sozusagen im OP lernt. Und dann geht ihr auf die Intensivstation. Haben wir super Erfahrungen gemacht. Auch Leute 25, 26 auf Intensiv mit eingearbeitet. Ganz tolle Ergebnisse, was die hinterher können. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Intensivmedizin für mich ist, ich kenne keinen Bereich, wo die Zusammenarbeit zwischen Pflege und Ärzten so eng ist. Weil man ist absolut aufeinander angewiesen. Der eine kann nicht ohne den anderen. Und etliche Generationen von jüngeren Intensivmedizinerinnen und Intensivmedizinern sagen, überlebt habe ich, weil die Pflegekräfte mir immer geholfen haben. Und das ist eine super Atmosphäre, die bei uns im Haus in der Covid-Zeit nochmal deutlich an, ich möchte mal sagen, Dichtigkeit zusammen zugenommen hatte. Ein dritter großer Vorteil der Anästhesie, Hinblick Intensivmedizin. Wer das länger macht, weiß, Intensivmedizin kann wahnsinnig anstrengend werden. Es kann auch mal ein Burnout geben oder dass man sagt, ich kann das nicht mehr sehen. In vielen Fächern müssten Sie vielleicht raus aus dem Fach. Bei uns können Sie dann mal 1-2 Jahre in den OP gehen. Im OP hat man geregelte Arbeitszeiten in aller Regel. Es fängt morgens an und wenn das OP-Programm um 16, 16.30 Uhr zu Ende ist, geht man nach Hause, weil danach kommt ja der Nachtschichtdienst. Tja. Und da kann man sich wieder ein bisschen entspannen, kann man wieder Kraft sammeln, wenn das so ist. Und dann geht man eben zurück in die Intensivmedizin. Große Vorteile unseres Faches, gerade im Hinblick auf Tätigkeiten, auf lebenslange Tätigkeiten im Bereich der Intensivmedizin.
Wir hatten ja jetzt, hatten Sie auch noch mal betont, diese enorme Teamwirkung. Ich glaube, wenn wir jetzt die beiden Fachgruppen, die Sie repräsentieren, gegenüberstehen, haben wir wirklich zwei Extrembeispiele, wo es auf gute Teamarbeit angeht in der Intensivmedizin mit einem ganzen Spektrum, aber auch eben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit den ganzen Sozialtherapie bis hin zur Schule und Elternhaus natürlich auch. Wie sieht's aus? Das ist eben auch ein Wunsch an Sinnhaftigkeit, den man von Medizinstudierenden und jungen Ärzten immer hört, der ganz direkte intensive Patientenkontakt. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie fange ich mal an. Ist das so intensiv oder hat man den hauptsächlich mit den Eltern, mit den Angehörigen? Wie kriegt man die Nähe hin? Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen, zu diesem ganz intensiven Patientenkontakt.
Ja, ich glaube, es gibt wenig Fächer, wo es intensiver ist als in der Psychiatrie und der Kinderpsychiatrie. Ja, wir haben primär Kontakt zu den Jugendlichen und Kinderpatienten. Das sind unsere Auftraggeber letztlich. Ja, dann natürlich gibt es im Sonderfall auch Auftraggeber, das Elternhaus, und die werden einbezogen. Aber gerade bei Jugendlichen muss irgendwie auch klar sein, es gibt auch eine Schweigepflicht gegenüber den Eltern. Ja. Das heißt, diese Vertrauensbasis wird von vornherein klargestellt. Wir haben natürlich zeitintensivere Therapiesitzungen mit den Jugendlichen. Wir haben da auch Coachings, wie man so eine Therapiesitzung durchführen kann und sollte. Da trifft ja die Medizin auf die Psychotherapie. Also ich glaube, der Kontakt ist äußerst intensiv und Hauptansprechpartner sind unsere jungen Patienten.
Und damit sind Sie vielleicht für so einen jungen Menschen der wichtigste Mensch in diesem Moment, der Ihnen vielleicht am meisten anvertraut. Ist das richtig? Und dann dadurch, was dann auch so erfüllend ist, oder kann sowas vielleicht auch zu Frustrationen führen, dass Sie selber mit in Stresssituationen kommen, und wie meistern Sie dann diese?
Wir haben ja vor allem mit suizidalen Krisen zu tun bei Jugendlichen. Also das ist 90% der Notaufnahmen und der Notfallvorstellungen sind entweder nach Suizidversuch oder bei einer suizidalen Krise. Von daher ist es natürlich so, und das ist eine Frage, die ich oft von Studenten bekomme, hey, nimmst du das eigentlich mit heim?
Ja, das
und man nimmt es mit heim ein Stück weit, und dann geht es darum, damit umzugehen und dass es okay ist. Das heißt, wir investieren wahnsinnig viel Zeit in Supervision, auch Teamsupervision. Ich sage immer, es braucht ein ganzes Dorf, um Krisen von Jugendlichen aufzufangen. Also von daher auch da, man ist als Therapeut nicht immer der Hauptansprechpartner, muss man sagen. Und auch nicht immer derjenige, wo das ganze Vertrauen liegt. Aber man ist bemüht darum und es sind Bezugsbetreuer dabei und man behandelt einen Patienten im Team. Und das ist dem Patienten auch sehr klar. Mhm. Und das hilft auch in dem Umgang mit eigenen Übertragungsphänomenen vom Patienten.
Ja, da eben wollte ich bei Frau Duketis drauf hinaus, aber das will ich auch an die Intensivmediziner nochmal stellen. Sie haben es auf den Punkt gefragt, nimmt man das mit nach Hause? Wie ist das in der Intensivmedizin? Man hat ja auch viel mit belastenden Situationen zu tun, muss schnell reagieren und fragt sich dann, nimmt man das mit nach Hause? Und wenn ja, wie handeln Sie das dann?
Ja, das nehmen Sie definitiv mit nach Hause und das nehmen Sie auch bis an das Ende Ihrer Arztkarriere mit nach Hause. Es gibt immer wieder Situationen, die sind belastend, da sind Sie auch persönlich sehr betroffen. da kann es auch mal sein, dass sie mit am Krankenbett eine Miene verziehen und auch mal eine Träne verdrücken, je nachdem. Wenn das gibt schon so Fälle, die sind so besonders. Das hängt auch immer von ihrem Lebensabschnitt selber ab. Wir hatten letztens einen Fall, wo eine junge Frau traumatisch bedingt verstorben ist nach einigen Tagen kritischer Erkrankung. Und ich habe selber Kinder in dem Alter, das lässt sie nicht kalt, wenn die Eltern da entsprechend am Krankenbett sind. Wie nehmen Sie das mit? Das besprechen Sie. Da ist jeder Mensch natürlich unterschiedlich, aber wenn Sie natürlich eine starke Familie haben, mit denen besprechen Sie das. Sie besprechen das mit Kollegen sinnvollerweise. Sie besprechen sowas im Team. Aber auch das ist in meinen Augen ja genau das, was so sinnhaft ist an unserem Job, weil das können ja nur wir. Wir können was ganz Besonderes und Sie auch irgendwann, weil wir sind ja die, die das halt leisten können. Also das war für mich auch immer ein Grund, Arzt zu werden. Ich wollte das machen. Mhm. Also ich wollte diese Figur sein, die das übermitteln kann, sage ich mal, und die helfen kann, wo manchmal vermeintlich gar keine Hilfe mehr da ist, wo sie aber trotzdem dabei sind. Und auch das ist dann helfen. Mhm. Und das ist sehr sinnhaft in meinen Augen.
Behalten Sie es gleich mal. Jetzt machen wir nämlich eine Schlussrunde nochmal. Kleine Take-Home-Message. Bei all diesem Alltagsstress, den es in der Intensivmedizin gibt, aber auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, haben Sie noch einen Tipp für die jungen Kolleginnen und Kollegen, wie man sich in dem ganzen Alltagsstress oder was auch manchmal zu sehr Alltag ist, dann doch mal wieder sich darauf besinnt, deswegen bin ich Arzt geworden, und sich dieser Sinnhaftigkeit dieses Berufs, den es in Ihren beiden Fachrichtungen auf jeden Fall gibt, nochmal so richtig bewusst wird?
Mein Tipp ist, machen Sie das. Gehen Sie da rein. Gehen Sie in diesen Beruf rein. Erleben Sie das. Gehen Sie mit Ihrem Team gut um. Erleben Sie das. Nehmen Sie das mit raus, was ich gerade gesagt habe. Also das ist sinnspendend. Nochmal, das ist kein Beruf, wo man um 16 Uhr in meinen Augen, wenn noch was zu tun ist, wenn was zu erledigen ist, dann müssen Sie das tun. Dann wollen Sie das aber auch tun. Das ist aber in jedem Beruf so, der sehr viel Verantwortung mit sich bringt, der auch ein gewisses Salär mit sich bringt. Denken Sie immer daran, Sie werden dann irgendwann zu den Top-Verdienern in Deutschland gehören, dank Ihrer Ausbildung. Und ich finde, das ist ja auch etwas, was wir der Gesellschaft zurückgeben müssen. Und gleichzeitig haben Sie ja was davon. Also insofern ist das ja eine Win-Win-Situation. Und nochmal, ich bin so ein bisschen gegen diesen Begriff Work-Life-Balance. Es gibt halt eben Bereiche des Lebens, da kann man nicht sagen, ja 16 Uhr, ja blutet, hat Schmerzen, ich muss nach Hause jetzt. Das geht einfach nicht. Das ist einfach so. Aber das weiß ich, dass das auch bei allen Jüngeren, das ist gar nicht so, dass das so ist, dass die dann sagen, ich gehe jetzt, ich habe ja was anderes zu tun. Das ist halt ein Teil des Jobs. Für mich persönlich immer ein erfüllender Teil des Jobs.
Ja, und wenn es mal sehr hektisch und auch sehr stressig ist, Frau Duketis, was wäre Ihr Tipp?
Bleiben Sie ruhig, gelassen, und trinken Sie auch dazwischen Kaffee mit Ihren Kollegen und sprechen Sie mit ihnen. Also ich glaube, mehr Psychohygiene geht nicht. Es gab auch eine Befragung unter den Kollegen und unter Studenten. Was hilft Ihnen nach Krisen? Und es war das Kollegium, es war nicht der Supervisor oder der Oberarzt. Und ich möchte Ihnen gerne Gelassenheit mitgeben. Ich weiß, herrscht mal viel Unsicherheit als Berufsanfänger. Kann ich das? Schaffe ich das, diese Verantwortung zu tragen? Und ich glaube, ja, Sie können es, und da können Sie stolz darauf sein, was Sie geleistet haben bisher.
Gelassenheit, sehr wichtig. Ja, und doch ein Tipp von Ihnen, Professor Welte.
Eigentlich ganz einfach. Egal, welche Fachrichtung Sie wählen, Sie müssen was machen, was Ihnen Freude macht. Sie müssen sich vorstellen, Sie arbeiten wahrscheinlich bis 67, vielleicht noch länger. Und wenn Sie was anfangen, wo Sie schon nach 2 Jahren eine Last auf den Schultern empfinden, und zwar nicht die Last einer Arbeit, die mal anstrengend sein kann, sondern die Last der Frage, macht das für mich alles Sinn, macht mir das Freude? Das ist schlecht. Überlegen Sie sich gut, machen Sie was, was Ihnen Freude macht, und dann können Sie auch, so wie ich jetzt irgendwie so 38 Jahre in dem Beruf arbeiten und immer noch Spaß dran haben.
Herzlichen Dank, Herr Professor Welte, Frau Dr. Duketis, Herr Dr. Fries. Ich danke Ihnen allen.